Stein auf Stein. Der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank.
Ich bin Vanessa Sendler und in Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank, sprechen wir heute über ein heikles Thema, nämlich die Finanzierung ohne Eigenkapital. Dazu sage ich Hallo Boris Blank.
Hallo Vanessa, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, Finanzierungen ohne Eigenkapital, würde ich behaupten, haben wir in der Niedrigzinsphase 2019, 2020, 2021 schon häufiger gemacht. Aufgrund der niedrigen Zinsen war das in vielen Fällen unkompliziert möglich. Mit den steigenden Zinsen hat sich das aber stark geändert. Wie viele Finanzierungen ohne Eigenkapital hast du noch so im Schnitt?
Die Anfragen sind schon dazu da, ne? Also aufgrund der gestiegenen Immobilienpreise, der gestiegenen Mietzinsen, die gezahlt sind, ist der Wunsch natürlich nach wie vor immer noch sehr groß, auch in die eigenen vier Wände auch dann zu kommen. Und das Eigenkapital ist halt aufgrund unserer kompletten Lebenshaltungskosten, die um uns drumherum so sind, natürlich halt auch nicht mal ganz so stark angespart worden.
Ja, es gibt auch Fälle, ich sag mal, wo Kunden vielleicht gerade geheiratet haben, genau. Die Hochzeit teuer war, ne, und Autos angeschafft hat, was alles viel Geld kostet. Viele Anfragen habe ich auch dazu, umsetzbar sind dann aber viele halt auch nicht. Ne? Mhm. Also ich muss sagen, ich habe wenig Finanzierungen, die ich ohne Eigenkapital im Moment umsetze. Das ist vielleicht eine im Monat. Ich schätze.
Ja gut, ich sag mal so, die Anforderungen, die natürlich an uns als Bank gestellt werden, werden halt natürlich auch immer höher. Richtlinien, die wir einhalten müssen, Stressszenarien, die hinterlegt werden müssen, wo dann halt schon geprüft werden muss, ob es halt dann auch funktioniert. Ne? Aber ich meine, wie du halt auch sagst, die meisten, die es halt wollen, haben es vielleicht schon mal irgendwo geplant. Es ist halt dann eher bei denen die Situation, die halt kurzfristig wegen einer Eigenbedarfskündigung oder wegen Familienzuwachs die räumliche Veränderung halt auch noch suchen.
Ja.
Und da kann es halt schon mal vorkommen, dass auch dann die Anfrage ohne Eigenkapital kommt.
Genau.
Aber ich bin bei dir, es hält sich in Grenzen.
Ja, und es ist einfach aufgrund der hohen Zinsen in vielen Fällen schwer umsetzbar, aufgrund der Anforderungen, die du gerade beschrieben hast, schwierig. Und man muss ja auch fairerweise sagen, dass es wichtig ist, dass die Leute sich nicht übernehmen.
Ja.
Also, dass es am Ende wirklich passt und eine Finanzierung ohne Eigenkapital birgt eben auch gewisse Risiken am Ende des Tages.
Ja, alleine schon, weil du halt die Erwerbsnebenkosten, ne? Und ich meine, da reden wir halt auch mit Maklercottage, wo ja mittlerweile meistens bei den meisten Finanzierungsanfragen, die ich aktuell auf dem Tisch liegen habe, ein Makler auch mit bei ist.
Ja,
bei wo wir einfach schon mal sagen, wir reden über 12% Nebenkosten, die einfach nochmal on top mit draufkommen. Und da ist noch keine Modernisierung von einem Badezimmer oder von einer Modernisierung des Innenausbaus drin berücksichtigt.
Ja, wenn man so ein Beispiel einfach mal macht mit den Nebenkosten, vielleicht an einer Eigentumswohnung, wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe, die 100.000 Euro kostet, bei 12% Nebenkosten sind das dann 12.000 Euro, die noch dazukommen. Die 12.000 Euro bestehen dann aus 6.500 Euro Steuern, 6,5%, Grunderwerbsteuer, 2% rechnen wir für Notar- und Grundbuchamt und 3,57 ist häufig der Satz, was
Makler.
Dann für den Makler anfällt. Da sind wir bei gut 12.000 Euro an Nebenkosten, wenn ich so eine Eigentumswohnung mir mal vorstelle, die eben 100.000 Euro kostet, 112.000 Euro Kaufpreis plus Nebenkosten. Wenn ich dann noch ein schönes neues Badezimmer haben möchte, vielleicht nochmal durchstreiche, neuen Boden reinlege, dann sind 18.000 Euro auch schnell nochmal weg, bin ich bei 130.000 Euro, die ich dann an Gesamtkosten habe. So ein Projekt wäre ohne Eigenkapital durchaus machbar.
Ja, ja. Wobei, ich glaube, da ist eher die Kunst, aktuell eine Immobilie zu bekommen für 100.000 Euro. Ja. Aber da ist es halt machbar, weil du halt einfach hier wirklich von der monatlichen Annuität her dich da irgendwo bewegen wirst, wo auch die Kaltmiete auch momentan liegt. Ja, also wenn man irgendwo sagt, wir unterstellen irgendwo bei 100% Finanzierung müssen wir ein bisschen höher reingehen, der Zinssatz ist etwas erhöht, man sollte auch vielleicht nicht gerade nur mit 1% tilgen. Wenn man da irgendwo sagt, man unterstellt da mal so, ich mache es meistens irgendwo 6,5% als Annuität, die man unterstellt, ist es schon ein Wert, wo man sagen kann, das ist eigentlich auch da, wo sich dann auch die meisten Mieten dann irgendwo auch bewegen, die Kaltmieten auch dann dementsprechend.
Genau, das ist es ja, ne? In den großen Häusern, wo vielleicht 20, 30 Wohneinheiten drin sind, das sind ja durchaus Immobilien, wo man eine Wohnung auch mal für unter 100.000 Euro sogar kaufen kann.
Ja.
Und wenn ich sage, bevor ich 600 Euro Miete zahle, zahle ich lieber 700 Euro Rate, dann ist das realistisch und dann sind das auch Dinge, die in der Regel ohne Eigenkapital machbar sind, wenn die persönliche Bonität stimmt.
Ja, ich meine klar, das ist halt immer das Wichtigste, die persönliche Bonität muss halt passen, ne? Dass halt ein Wir geben uns als Bank ja, wir haben Vorgaben, was gewisse Überschüsse noch betrifft, die nach einer Finanzierungsrate noch da sein müssen. Das muss halt alles eingehalten werden. Die Bewertung des Objektes muss auch irgendwo passen. Und dann kann man sowas mit Sicherheit dann auch sich mal angucken. Also ich sag mal, absolut bei dir, Summen in so einer Größenordnung, 100, 120, 130.000 Euro sind ohne Eigenkapital aktuell auch noch darstellbar und wir machen es auch. Genau. Es gibt ja viele Banken, die es halt auch machen, die sagen, okay, komm, wir machen die Erwerbsnebenkosten in Form von einem Konsumentenkredit. Mhm. Das sind so Dinge, das machen wir gar nicht. Wir sagen halt, der Kunde ist uns gut, also machen wir es auch in der kompletten Baufinanzierung damit drin, wo halt dann auch ein Förderprogramm, das KfW-Wohneigentumsprogramm mit eingebunden werden kann, dass man daraus dann ein vernünftiges Paket anstellt, ja.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, ne? Wenn jemand nicht bonitätsstark genug ist, also wenn die Einnahmen einfach nur sehr, sehr knapp reichen, wenn wir sehen, okay, damit würde man sich übernehmen, dann machen wir es eher gar nicht, bevor wir anfangen zu stückeln und zu sagen, ja, da muss noch ein Konsumentenkredit her, gibt's bei uns
nicht. Vor allem, er würde ja auch sowieso mit in der Schufa mit aufgenommen werden, das heißt, du hättest die Belastung ja auch mit drin und in der Regel sind die ja deutlich höher als das, was wir im Baufinanzierungsbereich dann auch damit so auswerfen würden.
Ja, ja, genau. Bewertung hast du gerade kurz angesprochen. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Sprich, der von uns ermittelte Wert der Immobilie muss auch etwa zumindest mit dem Kaufpreis übereinstimmen. Ja. Wenn ich jetzt so ein Beispiel nochmal nehme, 100.000 Euro kostet die Wohnung. Wir sagen aber, naja, in der Lage und in dem Zustand ist sie vielleicht nur 60.000 Euro wert. Dann wird es ohne Eigenkapital natürlich auch nochmal deutlich schwieriger, sowas zu finanzieren. Ja. Und man muss dann eben auch nochmal genau hingucken, warum ist sie so überteuert? Woran liegt das? Will der Kunde überhaupt eine Wohnung kaufen, die so viel zu teuer ist?
Ja, weil das ist ja einfach das Risiko, was dahinter steckt. Wenn du jetzt wirklich sagst, okay, komm, du willst es jetzt umsetzen, naja, wir als Bank sagen, okay, komm, weil halt alles passt, wir tun es, glaube ich, wären wir auch schlecht beraten daran, wenn wir nicht darauf hinweisen würden. Denn wenn der mal irgendwann sagt, er möchte in 5, 6, 7 Jahren seine wohnliche Situation verändern und wird dann die ETB wieder verkaufen wollen und ist dann nicht ansatzweise an dem, was er dafür mal bezahlt hat, beziehungsweise der Verkaufserlös reicht nicht, um das Darlehen zurückzuführen, hat da keiner was mitgewonnen.
Nee. Genau. Ja,
und deshalb sehe ich halt unsere Aufgabe auch dann, dieses Thema auch der Bewertung und auch das dann vernünftig auch einschätzen zu können.
Ja, am Ende sage ich den Kundinnen und Kunden auch immer, dass wir ja auf derselben Seite stehen. Also wenn wir so eine Wohnung nicht finanzieren wollen, dann sollte man sich auch schwer überlegen, ob man sie kaufen will. Ne? Ja, weil das Risiko, was wir da sehen, das ist ja am Ende das Risiko unseres Kunden, unserer Kundin.
Vor allem, ich meine klar, Thema Kauf, monatliche Finanzierungsrate für die ETB ist eine Seite. Auf der anderen Seite ist das Thema Hausgeld, was mittlerweile auch immer einen höheren Stellenwert auch dann mit einnimmt. Das heißt also auch hier Rücklagen, die gebildet werden müssen für eventuelle Renovierungsmaßnahmen, die halt auch dann sehr teuer dann auch sind, gerade auch bei solchen großen Objekten, wo mit Sonderumlagen zu rechnen ist, wo vielleicht eine Anpassung ist, was die Hausgeldzahlungen dann betrifft, muss man schon alles dann irgendwo durchleuchten. Also es ist so ein Paket, wo man sagt, es ist darstellbar, aber wir müssen halt auf viel mehr Dinge achten, finde ich, als die, wenn wir jetzt einen haben, der bonitätsstark ist und auch mit einem gewissen Anteil an Eigenkapital oder Zusatzsicherheit noch kommt.
Ja, genau. Das Thema Hausgeld finde ich in den letzten Jahren zunehmend brisant, weil die Summen einfach enorm steigen, weil die Eigentümergemeinschaften den Bedarf auch an teuren energetischen Sanierungen sehen, denke ich. Und dass dadurch die Hausgelder einfach angepasst werden. Also häufig sehe ich Beträge 300-400 Euro, selbst bei kleinen Eigentumswohnungen, wo einfach dann auch ein hoher Rücklagenanteil drin ist.
Ne? Genau. Ja, und das ist halt immer das, was das Ganze auch schwierig macht. Ne? Ja. Also wir setzen zwar eine Lebenshaltungskostenpauschale mit bei uns im Haus ja auch an. Da sind ja auch die Hausgeldzahlungen auch schon mit drin berücksichtigt. Also wir werfen sie ja nicht nochmal separat aus.
Genau.
Aber trotz alledem, wir müssen halt darauf achten, was könnte im energetischen Bereich da auf die Eigentümergemeinschaft zukommen. Also mal irgendwo Dach, Fassade, Fenster, Heizung, alles, was es dann dazugehört, was richtig viel Kohle kostet. Und das geht natürlich dann wieder auch noch zu Lasten dann auch des jeweiligen Eigentümers, wo er halt anhand seiner Miteigentumsanteile dann auch zur Kasse gebeten wird.
Ja, und da sage ich dann halt auch immer Augen auf bei Schnäppchen, ne? Wenn ich eine Eigentumswohnung im Netz sehe, die unfassbar preiswert ist, naja, dann liegt das häufig daran, dass die Gebäude eben energetisch in einem schlechten Zustand sind und dass dann perspektivisch einfach noch hohe Kosten auf die Eigentümer zukommen und am Ende war es dann vielleicht doch nicht das Schnäppchen, was man am Anfang vermutet hat.
Ja. Guck mal, da sind wir über unsere Tätigkeit als Baufinanzierungsbetreuer auch noch im energetischen Bereich tätig, wo wir dann solche Dinge auch noch mit abwägen müssen.
Ja, klar, ne? Das gewinnt zunehmend an Bedeutung und ist in meinen Gesprächen immer Thema. Also wenn ich, sei es Investoren, aber auch Selbstnutzer habe, also Menschen, die eine Eigentumswohnung für sich selber kaufen wollen oder als Kapitalanlage kaufen wollen, schauen wir uns immer an, in welchem energetischen Zustand ist die Immobilie, weil das einfach die Dinge sind, die richtig Geld kosten. Wenn die Wände nicht so schön sind, naja, dann kaufe ich in einmal Farm und dann ist es gut. Wenn aber ein Dach an einem großen Haus neu gemacht werden muss, die Fassade neu gemacht werden muss, da sehen wir ja Dinge, Kosten, die da auf Eigentümer zukommen, die schon erheblich sind.
Ja, und ich finde das eigentlich bei Investoren noch schwieriger, weil hier halt einfach die Situation ist, klar, die haben die Mieteinnahmen, die sie bekommen, aber die können nicht alles vom Hausgeld dann dementsprechend auch auf die Mieter mit umlegen. Und natürlich ist bei so einer Eigentümergemeinschaft auch immer das Interesse dann auch da, weil die meisten ja auch da wohnen. Ja, die wollen es halt gerne da auch für sich dann auch schön haben, die wollen es energetisch gut haben. Für einen Kapitalanleger, der in Anführungsstrichen das wirklich nur macht aus Investitionsgründen heraus, aus steuerlichen Gründen heraus, für den liegt ja nicht der Fokus drauf. Aber er wird halt dementsprechend mit zur Kasse gebeten und Sonderumlagen sind halt immer nicht umlagefähig auf den Mieter. Und es ist ja aktuell auch schon dann die Kunst, dann überhaupt dann mit der Mieteinnahme die monatlich annotiert anzutragen. Also man muss es halt wirklich immer differenzieren zwischen Eigenbedarf und Kapitalanleger bei Erwerb ohne Eigenkapital.
Ja, die Kapitalanleger hat man jetzt gar nicht mehr so, ne? Die ohne Eigenkapital finanzieren wollen, weil sich das renditetechnisch dann einfach auch in der Regel gar nicht mehr so rechnet.
Ja, also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten Wochen wirklich viele Anfragen gehabt für kleinere Einheiten, ja, wo halt auch das Thema dann auch war, Erwerbsnebenkosten dann auch dann mitzufinanzieren, wo aber alle diese Punkte, die wir gerade eben jetzt auch dann besprochen haben, auch dann durch mich dann auch durchleuchtet worden sind und wohinter dann auch dann wirklich dann zu dem Ergebnis gekommen ist, okay, komm, es macht halt einfach mehr Sinn, die Nebenkosten jetzt doch aus Eigenkapital herauszutragen, weil das halt einfach den Zins sonst unattraktiv macht und dann die monatliche Tragbarkeit in absolut weite Ferne rutscht.
Ja, das macht meine Rendite dann auch kaputt. Ja, dann lohnt sich das Investment also, in der Regel auch nicht.
Ne, also wenn ich jetzt eine Wohnung habe und lege da jeden Monat 400-500 Euro drauf, ist das auf Dauer jetzt auch nicht gerade so das Lustigste.
Nee, genau. Ja. Bei Eigentumswohnungen haben wir gesehen, naja, es macht nicht immer Sinn, ohne Eigenkapital das zu finanzieren, aber bei den kleinen Einheiten ist es eben dann durchaus mal möglich.
Wo man sagen kann, okay, komm, man guckt es sich an und da sind mit Sicherheit die Chancen auch größer, das auch dargestellt zu bekommen und auch vernünftig dargestellt zu bekommen. Ja,
genau, bei Häusern wird es dann schon schwieriger.
Ja, wir reden natürlich hier über ganz andere Kaufpreise. Die Nebenkosten bleiben die gleichen. Wir reden immer über unsere 12%, die wir haben, wenn der Makler halt mit drin ist. Und dann sind es halt nicht dann 12.000 Euro, sondern sind es mal 30, 40, 50.000 Euro als Nebenkosten, die halt dann bei uns dann mit in den nicht besicherten Bereich einfach mit reinfallen. Und du somit halt schon einen sehr starken Kunden von der Bonität auch benötigst, um sowas auch darstellen zu können.
Ja, ich sehe so bei den kleinen Zechenhäusern, die nicht teuer sind, ne, wo man vielleicht bei 200.000 Euro Kaufpreis liegt, für Kunden, die gute Jobs haben, die gut verdienen, dass sowas durchaus auch mal ohne Eigenkapital machbar ist. Aber das sind dann schon eher seltene Fälle, weil Häuser, die man für 200.000 oder 250.000 vielleicht kaufen kann, naja, die sehen wir in der Regel nicht mehr, ne? Nee, nur noch sehr, sehr selten.
Und wenn halt in so einem Zustand, dass du dann sagst, okay, komm, da musst du nochmal richtig investieren, um die halt dann auf den aktuellen energetischen Stand vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest mal die ein wenig ins Jahr 2000 mal zu katapultieren.
Mhm. Ja, dann gibt's immer noch eine Möglichkeit, Ersatzsicherheiten zu stellen.
Ja, genau. Wenn halt Eltern, Familienangehörige, wie auch immer, Freunde, die sich dazu bereit erklären würden, sowas zu tun, halt dann sagen, okay, komm, wir wollen dir halt den Schritt ermöglichen und wir stellen halt unsere Immobilie oder unsere Sparguthaben oder weiß der Geil, irgendwas halt als zusätzliche Sicherheit an dir zur Verfügung, dass halt dann der Schritt in die eigenen vier Wände über den Weg dann funktionieren kann.
Genau. Schwierig bei solchen Finanzierungen ist immer, dass die Zusatzsicherheit an meiner Rate in der Regel nicht viel ändert. Ja. Ich kann den Zins gegebenenfalls ein bisschen drücken, kann dann vielleicht nochmal 50 Euro einsparen, weil ich einen besseren Zins bekomme. Aber ich habe, weil ich viel finanzieren muss, eben auch eine hohe Rate. So als Beispiel, wenn man 400.000 Euro finanzieren möchte, dann ist man eben schnell auch mal bei 2.000 Euro Rate. Und die muss ich mir erstmal leisten können. Also das heißt, ich muss sehr bonitätsstark sein, ein hohes Einkommen haben. Und da sagt man wieder, naja, die Leute, die so ein hohes Einkommen haben, die haben in der Regel dann doch auch am Ende wieder ganz gute Rücklagen.
Mhm. Genau, sollten sie zumindest haben, ja. Wenn nicht halt vorher irgendwo was war, was nicht eingeplant war.
Ja, auch das, ne, gibt es, ja. Aber es ist schon eher selten.
Es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt dann dich mit einem unterhältst, der im Monat irgendwo vielleicht bei 6.000, 7.000 Euro im gemeinschaftlichen Einkommen liegt, als wie jemand mit 2.000 Euro. Also ich meine, ich glaube, da reden wir auch über ganz andere Objekte und auch über Darstellungsmöglichkeiten, die halt dann auch bei sowas dann auch dann wären, auch sogar ohne Eigenkapitaleinsatz zu stellen. Aber wie du sagtest, die Bonität muss halt passen. Und die muss halt dann, wenn ich dann mit so einem Wunsch an eine Bank herantrete, halt dann auch schon sehr, sehr gut sein. Hm.
Dann haben wir nochmal einen anderen Objekttyp, einen anderen Haustyp, nämlich die Mehrfamilienhäuser, wo es ohne Eigenkapital eigentlich gar nicht mehr machbar ist. Oder hast du schon mal ein Mehrfamilienhaus ohne Eigenkapital finanziert?
Früher.
Früher, ja, okay.
nach heutigen Vorgaben nicht mehr möglich. Also ich glaube, es ist allgemein schwierig, weil die Bewertungsgrundlagen sich für Mehrfamilienhäuser ja auch verändert haben. Ja. Wir für unser Haus sagen ja, dass wir auch eine monatliche Tragbarkeit der Annuität aus den Mieteinnahmen heraus haben wollen, wobei man hier auch sagen muss, dass wir die Mieteinnahmen nicht zu 100% ansetzen, sondern immer nur maximal zu 80%, um auch hier für Rücklagen dann dementsprechend auch mit Sorge tragen zu können. Und aufgrund aktueller Zinsstruktur plus die hohen Kaufpreise sind 80%, die ich halt dann nur dafür aufwenden kann für die Rückführung, halt dann ohne Eigenkapital nicht darstellbar oder zusätzliche Sicherheiten, sodass halt dann der Gedanke eigentlich eines Kapitalanlegers, der es halt dann in der Regel ja aus steuerlichen Gesichtspunkten daraus macht, nämlich halt dann so viel wie möglich auch an Kosten zu produzieren in Form seiner Zinsaufwendung und Abschreibung, die er dementsprechend auch dann hat, ein wenig hinkt, weil wir halt dann sagen, okay, komm, wir brauchen halt irgendwo Zusatzsicherheiten oder Eigenkapital.
Ja, man muss bei den Mehrfamilienhäusern sicherlich auch immer noch mal schauen, wie sich die Mieten entwickeln können. Wenn man Einheiten hat, die gerade leer stehen, dann gibt es natürlich auch nochmal Möglichkeiten, die deutlich besser zu vermieten mit Kauf, als das teurer zu vermieten, als das vorher vielleicht der Fall war. Ja, aber am Ende des Tages muss es halt passen. Die Summe der Mieteinnahmen muss irgendwo zu den Annuitäten passen.
Also jeder muss an der Geschichte Spaß haben. So wie derjenige, der es halt erwirbt, wie auch wir als Bank, müssen halt wirklich durch Abwägung sämtlicher Dinge, die halt irgendwo anfallen können, halt einfach entscheiden, passt das Ganze so.
Ja, genau. Und auch bei Mehrfamilienhäusern ist das Thema Energieeffizienz natürlich nochmal sogar einen Tacken brisanter als bei den Eigentumswohnungen, weil wenn da was zu tun ist,
da hast du die Kosten alleine
dann,
zu tragen.
Genau, muss ich alleine dafür
aufkommen. Da kannst du nicht sagen, ja, ich lege mal eben um auf meine Mieter, sondern hab halt das dann dementsprechend für mich erstmal alleine, kann das zwar in gewisser Form dann in der Mietsteigerung dann auch mit begründen, aber auch da ist halt irgendwann mal gesetzlich ein Riegel mal vorgeschoben.
Ja, genau. Ja, ich denke, am Ende des Tages ist es wichtig, dass man sich gut beraten lässt, dass egal was für ein Objekt man erwerben möchte, dass man einfach mit den Fachleuten einmal spricht, die verschiedenen Vor- und Nachteile einmal gemeinsam durchleuchtet und dann ja eine sachliche Entscheidung trifft, was gerade bei der selbstgenutzten Immobilie manchmal schwierig ist, weil man ja auch von den Emotionen dann viel geleitet wird. Aber dafür sind wir dann am Ende ja auch da, ja, das einfach objektiv zu bewerten, das Vorhaben.
Genau, ja. Und ich denke, das ist auch den Antritt, den wir auch mitgeben sollten. Es ist nicht unmöglich, es ist darstellbar, es müssen gewisse Rahmenbedingungen passen, aber wir können diese Rahmenbedingungen den Kunden oder unseren potenziellen Kunden oder Finanzierungsinteressenten halt dementsprechend mit auf den Weg gehen und können halt auch zeigen, wie man auch gewisse Dinge auch umsetzen kann oder was man dafür in Vorbereitung machen kann.
Genau, auf jeden Fall mit uns sprechen. Wir kennen uns aus, wir kennen die Fördermittel und beraten immer gern zu dem Thema.
Auf jeden Fall.
Prima. Dann vielen Dank für heute.
Danke.
Und bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Eine Produktion der Graukaue.